Direkt aus Europa Nummer 349, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Jochen Spengler, einen schönen guten Morgen. Im ehemaligen nationalsozialistischen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau wird heute des 65. Jahrestags der Befreiung gedacht. Regelmäßig besuchen auch Jugendliche die Gedenkstätte Auschwitz. Ludger Katzmetzak war bei einer der Begegnungen mit dem Unvorstellbaren dabei, als Jugendliche mit Überlebenden zusammenkamen.
Ich heiße Brasse Wilhelm und jetzt nehme ich Platz und erzähle ich, ja, manchmal, wenn ich etwas...
Wilhelm Brasse ist 92 Jahre alt. Die Schüler, die ihm gegenüber sitzen, sind 16 oder 17. Jugendliche aus Franken, die eine Woche in der internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim verbringen. Der deutsche Name der 40.000 Einwohner zählenden Stadt südwestlich von Krakau ist zweifelsohne bekannter. Auschwitz, Synonym für den Holocaust und die systematische Vernichtung der Juden. Wilhelm Brasse hat Auschwitz überlebt. Jahrzehntelang konnte er über seine schrecklichen Erlebnisse nicht sprechen. Doch seit etwa 3 Jahren trifft er sich mehrmals im Jahr mit deutschen Jugendgruppen, um über seine Zeit als KZ-Häftling Nummer 3444 zu erzählen.
Damals, Ende Dezember, habe ich einen abends gesehen. 2 Blöcke von Kriegsgefangenen standen draußen auf dem Frost, auf dem ziemlich starken Frost, ganz nackt. Und wenn er schwach wurde, legte er sich hin auf den Boden und starb oder krepierte.
3 Stunden lang hören die 10 Klässler aufmerksam zu. Es ist mucksmäuschenstill, wenn Wilhelm Brasse spricht. Eine Begegnung, die für die jungen Deutschen wichtig ist, so Pfarrer Manfred Deselaas, aber genauso wichtig für den ehemaligen KZ-Gefangenen aus dem schlesischen Żywiec.
Sie sind ja die, die überlebt haben. Das heißt, ihre Freunde, ihre Verwandten sind da geblieben. Und es ist auch sowas wie die Verpflichtung der Treue zu denen, dass sie davon erzählen.
Der Niederrheiner Manfred Deselaas lebt seit fast 20 Jahren in Oświęcim.
Die sagen den jungen Deutschen, das habe ich oft gehört, wir wollen nicht, dass ihr euch schuldig fühlt, ihr habt es nicht gemacht, aber ihr sollt wissen, was geschehen ist, ihr sollt auch wissen, wer es gemacht hat und ihr sollt begreifen, wie groß eure Verantwortung ist, dass es nicht wieder passiert.
1,3 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besucht, darunter mehr als 800.000 Jugendliche. Die Deutschen belegen nach den Polen, Briten, Italienern und Israelis mit 58.000 Besuchern den 5. Platz in der Statistik. Es sei gut, dass viele Deutsche nach Auschwitz kommen, sagt Pfarrer Deselaas. Sie sollten bei dieser Gelegenheit das Gespräch mit polnischen Bürgern suchen, mit Zeitzeugen, aber auch mit Gleichaltrigen. Denn Begegnungen, so Deselaas, seien der Schlüssel zu mehr Verständnis.
Ludger Katzmetzak berichtete über Begegnungen in Auschwitz.
Und nun, meine Damen und Herren, das Kalenderblatt. Heute vor 65 Jahren befreiten sowjetische Truppen die Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz. Hören Sie dazu den Beitrag von Georg Gruber.
Es war kein Wachtraum. Ein lebender Toter stand mir gegenüber. Hinter ihm waren im nebligen Dunkel Dutzende anderer Schattenwesen zu erahnen, lebende Skelette. Die Luft roch unerträglich nach Exkrementen und verbranntem Fleisch. Ich bekam Angst, mich anzustecken und war versucht, wegzulaufen. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Ein Kamerad sagte mir, wir seien in Auschwitz.
Erinnert sich Jakow Winchenko an den 27. Januar 1945. Er war einer der Soldaten der Roten Armee, die das Vernichtungslager Auschwitz befreiten. Das Lager war auf Befehl von Reichsführer SS Heinrich Himmler im Mai 1940 im okkupierten Polen errichtet, zunächst als Durchgangslager konzipiert, als Instrument zur Unterdrückung der polnischen Führungsschicht. In Birkenau, etwa 2 Kilometer vom Stammlager entfernt, wurde im Herbst 1941 mit dem Bau eines weiteren großen Komplexes begonnen, ursprünglich gedacht für sowjetische Kriegsgefangene, die Zwangsarbeit leisten sollten. Im Herbst 1941 begann dann die bis ins Detail geplante Deportation der Juden aus Deutschland mit dem Ziel, sie zu ermorden. Auschwitz-Birkenau wurde zum Zentrum der Massenvernichtung für Juden aus ganz Europa.
Gleich am Bahnhof wurde man sortiert in arbeitsfähig und in nicht arbeitsfähig. Frauen mit Kindern und Männer, die Krankheiten oder irgendwelche Gebrechen hatten, wurden auf Autos geladen, von denen wir nicht wussten, wohin sie fuhren.
Die Jüdin Charlotte Gruno berichtet im April 1945 dem deutschen Dienst der BBC über die Gräuel, die sie in Auschwitz erlebt hatte.
Im Lager selbst hörten wir dann erst, dass diese Leute alle in das Gas gegangen sind. Eine Sache, die man sich kaum vorstellen kann, wenn man nicht diesen schrecklich roten Himmel tagtäglich vor sich gesehen hat.
Rudolf Höss war Kommandant von Auschwitz von 1940 bis 1943. 1944 kam er noch einmal zurück, um die Ermordung von über 400.000 ungarischen Juden zu organisieren. 1946 wurde ihm in Nürnberg der Prozess gemacht.
Ich frage Sie nach Ihrer Erfahrung, ob diese Menschen wussten, was ihnen bevorstand.
Zum größten Teil nicht, denn es waren Vorkehrungen getroffen, die sie darüber im Zweifel ließen und bei ihnen nicht den Verdacht erregen konnten, dass sie in den Tod gehen sollten. So waren überall an den Türen und an den Wänden Schriften angebracht, die darauf hinwiesen, dass dies eine Entlausung bzw. eine Badevorkehrung sei.
Als die Ostfront näher rückte, versuchte die Lager-SS, alle Beweise für die Verbrechen zu vernichten. Die Tötungsanlagen wurden demontiert oder zerstört. Die Rote Armee, die am 12. Januar 1945 eine Großoffensive begonnen hatte, kam schneller voran als erwartet. Die SS-Führung beschloss daraufhin, das Lager aufzulösen. Die Häftlinge, die noch gehen konnten, wurden auf Todesmärsche gen Westen geschickt. Das Krematorium 5 blieb bis in die letzten Tage betriebsbereit. Erst in der Nacht auf den 26. Januar wurde es gesprengt. Am Tag darauf befreiten sowjetische Soldaten das Lager, unter ihnen Jakow Winchenko.
Es war uns klar, dass etwas Schreckliches über diesem Ort lag. Wir fragten uns, wozu all die Baracken, die Schornsteine und die Räume mit den Duschen gedient hatten, die einen seltsamen Geruch verströmten.
Zwischen 1,1 und 1,5 Millionen Menschen wurden in Auschwitz ermordet, die meisten davon Juden. Die sowjetischen Soldaten stießen auf Hunderte von Leichen. 7.000 Häftlinge, entkräftet und krank, waren noch am Leben. In den Magazinen fanden die Soldaten rund 370.000 Herrenanzüge, 837.000 Damenmäntel und Kleider, Berge von Brillen, Gebisse, Schuhe und Kinderbekleidung sowie fast 8 Tonnen menschliches Haar, das von etwa 140.000 Frauen stammen musste.
Georg Gruber erinnerte an die Befreiung der Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen, heute vor 65 Jahren.
Es ist 22.30 Uhr.
Deutschlandradio Kultur. Ortszeit.
Am Mikrofon ist Elke Durak. Einen schönen guten Abend. 65 Jahre ist es nun her, da sowjetische Soldaten die Häftlinge des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau in Polen befreiten. Jahre des Grauens, des Tötens und Sterbens waren zu Ende. Die meisten der rund 1 Million dort Ermordeten waren Juden aus ganz Europa. In Erinnerung an diesen Tag begehen Israel und Deutschland seit langem den 27. Januar als gemeinsamen Gedenktag. Hier in Deutschland. Israels Staatspräsident sprach heute vor dem Bundestag.
Der israelische Staatspräsident bedeckte seinen Kopf mit einer Kippa, um der 6 Millionen Juden zu gedenken, die zu Asche wurden, wie er sagte. Der 86-jährige Friedensnobelpreisträger erinnerte an die Befreiung von Auschwitz-Birkenau, die für die 6 Millionen Todesopfer zu spät gekommen sei, und an seinen Großvater, zugleich Lehrer und Rabbi, dessen Lieblingsenkel er gewesen sei. Dieser und der Großteil seiner Familie waren, wie die gesamte jüdische Gemeinde seines Heimatdorfes, von den Nazis und ihren lokalen Helfern in die örtliche Synagoge getrieben und dort bei lebendigem Leib verbrannt worden. Als er im Jahr 1934 als 11-jähriger Polen verließ, um ins Heilige Land auszuwandern, hatte er seinen Großvater am Bahnsteig zurücklassen müssen.
Ich erinnere mich an seine überschwängliche Umarmung und ich erinnere mich an seine letzten Worte, die mir befahlen: Mein Kind, bleib immer Jude. Die Lokomotive pfiff und die Bahn fuhr los. Ich blickte meinem Großvater durchs Fenster nach, wie seine Gestalt verschwand. Es war das letzte Mal.
Die Shoah werfe nach wie vor Fragen auf, zum Beispiel jene, wie es sein konnte, dass der Massenmord durch ein Volk ins Werk gesetzt wurde, das sich den humanistischen Idealen verschrieben hatte. Und sie gebe eine Lehre mit auf den Weg.
Nie wieder. Nie wieder eine Rassenlehre. Nie wieder ein Gefühl von Überlegenheit. Nie wieder eine scheinbar gottgegebene Berechtigung zur Hetze, zum Totschlag, zur Erhebung über das Recht. Nie wieder Shoah.
Es gelte, eine zweite Shoah zu verhindern, meinte Peres mit Blick auf den Iran. Das iranische Regime sei eine Gefahr, nicht nur für Israel, sondern für die gesamte Welt. Peres, der von einer einzigartigen Freundschaft sprach, die Israel mit dem neuen Deutschland verbinde, mahnte auch als Folge der Geschichte eine Friedenslösung im Nahen Osten an. Es stehe in der Macht der Menschen, den Lauf der Geschichte zu ändern. Eine Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern sei in Reichweite. Drohungen würden Israel nicht von diesem Weg abbringen.
Ich stehe heute vor Ihnen als Sohn eines Volkes, das bereit ist, alles Menschenmögliche zu tun, um eine bessere Welt zu schaffen. Eine Welt, in der der Mensch den Menschen ein Mensch ist.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet heute über die Höhe der Hartz-IV-Sätze, vor allen Dingen der Regelsätze für Kinder. Vor 5 Jahren gab es da unter anderem eine Klage eines Familienvaters. Der sagte, die normierten Regelsätze decken nicht den Bedarf seiner Kinder ab. Fast 7 Millionen Menschen leben in Deutschland vom Arbeitslosengeld II. Das ist ja eigentlich der korrekte Name von Hartz-IV. Und darunter befinden sich eben immer mehr Kinder. Christina Selze hat in Bremen eine Familie mit Kindern besucht, die von Hartz IV lebt.
Das von mir. Baden. Hallo, Wasser. Los, komm.
Ein Besuch bei Natascha Kattelmann und ihrer Familie. Die 32-Jährige lebt mit ihrem Lebensgefährten und den beiden Kindern in einer 4-Zimmer-Wohnung in einem grauen, dreistöckigen Wohnblock in Bremens Osten.
Das war's. Und Handball.
Und Handball.
Finja, die Tochter, ist 4, ihr Bruder Kilian 8 Jahre alt. Der Vater, Malte Sommer, ist seit fast einem Jahr arbeitslos und erhält Arbeitslosengeld 1. Diese 530 Euro werden mit Hartz IV und dem kleinen Einkommen von Natascha Kattelmann verrechnet, das sie als Aushilfsputzfrau verdient. Nach Abzug der Miete hat die vierköpfige Familie 900 Euro zum Leben.
Davon muss jeden Monat der Strom runtergehen. Davon müssen wir Kindergartenbeitrag zahlen, wir müssen Hortbeitrag zahlen, wir müssen Sachen für die Schule bezahlen. Für meinen Sohn müssen wir für eine Schülermonatskarte etwas über 30 Euro zahlen. Plus 7 Euro für den gesamten Monat schwimmen.
Die Liste der Ausgaben für die Kinder ist endlos. Hier 5 Euro Frühstücksgeld für den Kindergarten, dort 10 Euro für die Schulhefte. Und bald fährt der 8-jährige Kilian auf Klassenfahrt, ein weiterer teurer Posten im Haushalt der Familie. 215 Euro Hartz IV bekommt die Mutter monatlich für ihre 4-jährige Tochter, 251 Euro für den 8-jährigen Sohn. Doch das Geld reicht vorne und hinten nicht, klagt Natascha Kattelmann.
Wenn ich mir das dann hochrechne, was ich mit meinen Kindern kaufen muss, was an Lebensmitteln da sein muss, was an Trinken da sein muss. Und allein was an Klamotten da sein muss, dann sind 230 Euro für Kinder viel zu wenig. Damit kann ich meine Kinder nicht wirklich durchbringen.
Natascha Kattelmann schüttelt den Kopf. Nein, sie kann nicht verstehen, warum Kinder weniger Hartz IV bekommen als Erwachsene, obwohl sie doch mehr brauchen.
Meine Tochter braucht im Herbst neue Schuhe, meine Tochter braucht im Winter neue Schuhe, meine Tochter braucht im Sommer, im Frühjahr, zu jeder Saison neue Schuhe, weil sie einfach andauernd größer wird. Und wo ich dann auch manchmal 40 Euro ausgeben muss, weil einfach die Schuhe hochwertiger sind im Material und mir es wichtig ist, dass die Füße vernünftig darin sitzen und ich aber das wieder an der anderen Seite abknapsen muss.
Früher gab es zweimal im Jahr Kleidergeld vom Sozialamt. Heute muss sie die Kosten für Schuhe, Pullover und Winterjacke mit dem Regelsatz bestreiten. Ausgaben für Bildung, etwa für Nachhilfe, sind in der Berechnung überhaupt nicht enthalten. Ab Mitte des Monats wird es meistens eng. Und wenn es überhaupt nicht mehr geht und kaum noch Geld in der Kasse ist, dann erst geht sie zum Laden der Bremer Tafel. Dort bekommen Bedürftige kostenlos Lebensmittel.
Wenn das Geld da ist, dann kann ich natürlich zusehen, dass es eine vernünftige Ernährung gerade für die beiden Kinder gibt. Was ich aber den ganzen Monat über nicht wirklich einhalten kann. Weil ich bin am 15. ist das Geld so gut wie alle, dann haben wir vielleicht nur noch 50 Euro. Das muss dann aber auch bis manchmal 22., 23. reichen des Monats, weil dann kommt erst wieder das Kindergeld. Ja, und dann gibt's eben halt, dann wird auf Sparflamme, dann gibt's Nudeln nur mit Tomatensauce oder mal Bratkartoffeln.
Natascha Kattelmann hat früher als Hauswirtschafterin gearbeitet. Wegen der beiden Kinder blieb sie einige Jahre zu Hause, war zeitweise alleinerziehend und fand mit ihrer geringen Qualifikation und den Kindern keinen Job mehr. Durch einen 1-Euro-Job bekam sie ihre jetzige Arbeitsstelle als Putzhilfe. Ihr Lebensgefährte ist auf Arbeitssuche. Er hat immer im sogenannten Niedriglohnsektor gearbeitet, bei einer Zeitarbeitsfirma, als Reinigungskraft und Altenbetreuer. Gereicht hat das Geld aber nie. Er musste seinen Lohn immer mit Hartz IV aufstocken. Wir sind aber keine Asozialen, sagt er. Darauf legt er großen Wert. Doch manchmal wird er genauso behandelt. Vor allem von Geringverdienern, die kaum mehr in der Lohntüte haben als Hartz-IV-Empfänger. Doch der Arbeitsmarktexperte der Arbeitnehmerkammer, Johannes Steffen, hält es für gefährlich, die beiden Gruppen gegeneinander auszuspielen.
Nichterwerbstätige erhalten weniger an Leistungen als Erwerbstätige. Erstens. Zweitens sind sie erwerbstätig, beispielsweise im Rahmen eines Minijobs. Erhalten sie aufgrund des Absetzbetrages ein höheres verfügbares Einkommen von 160 Euro maximal. Aber der Abstand zu den sozialversicherungspflichtig gering Entlohnten bleibt damit immer noch in einem Rahmen von mehreren hundert Euro, wenn man die statistischen Daten heranzieht.
Für manche Familien sieht die Realität aber ganz anders aus. Der Abstand zwischen Niedriglohn und Arbeitslosengeld schrumpft je nach Branche auf 150 Euro im Monat. Für Johannes Steffen steht dennoch fest, nicht Hartz IV ist zu hoch, sondern die Löhne sind zu niedrig.
Wir sehen die Folgen zurzeit, die auch beklagt werden, dass der Kreis derjenigen, die erwerbstätig sind und dennoch aufstockende Leistungen der Fürsorge benötigen, ständig wächst.
Auch Natascha Kattelmann verdient sich mit einem Minijob etwas dazu. Die Aussichten, dass sie jemals ganz ohne staatliche Hilfe auskommen wird, sind gering. Deshalb hofft sie, dass der Hartz-IV-Satz für Kinder angehoben wird. Denn ihre Kinder sollen nicht die Leidtragenden sein. Sie sollen alles bekommen, was sie brauchen. Auch die Chance, später ein besseres Leben zu führen als die Eltern. In ihrer Familie kommen die Bedürfnisse der Kinder deshalb immer an erster Stelle. Die Eltern leisten sich nur wenig. Neue Kleider gibt es selten. Die Möbel kommen vom Sperrmüll. Ein Friseurbesuch ist Luxus. Mit Sparsamkeit versucht die Bedarfsgemeinschaft, über die Runden zu kommen. Dazu gehört auch, dem 8-jährigen Sohn Kilian zu erklären, dass auch für kleine Dinge kein Geld da ist.
Ihm muss ich hin und wieder sagen, dass wir uns das im Moment finanziell nicht leisten können, dass das Geld nicht ausreicht. Es fängt bei Kleinigkeiten an, dass er eine Zeitschrift haben will, wo ich manchmal sagen muss, es geht einfach nicht. Wir haben nicht mehr genug, das ist unser letztes Geld. So und so lange müssen wir damit hinkommen noch. Es ist eine gewisse Enttäuschung für ihn da, aber er akzeptiert es mittlerweile, weil er kennt es mehr oder weniger nicht anders.
Seit 2 Jahren wünscht sich Kilian jetzt schon ein Nintendo-Spiel. Doch das kann sich die Familie nicht leisten. Zu seinem Geburtstag wird er dieses Jahr wieder etwas anderes bekommen. Etwas, das nicht so viel kosten darf.
Leben mit Kindern in einer Hartz-IV-Familie, das war eine Reportage aus Bremen von meiner Kollegin Christina Selzer. 7.58 Uhr, 8:02.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Jochen Spengler am Mikrofon einen guten Morgen wünsche ich. Es ist 8.20 Uhr. 6,5 Millionen Menschen beziehen in Deutschland Arbeitslosengeld II, im Volksmund Hartz IV genannt. Der Regelsatz beträgt 359 Euro. Für ein Kind bis 6 Jahre werden pauschal 60% gezahlt, 215 Euro. Doch diese Hartz IV-Regelsätze für Erwachsene und Kinder sind verfassungswidrig. Die Berechnungsbasis sei nicht nachvollziehbar. Die Sätze müssen bis zum Jahresende neu berechnet werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht gestern entschieden. Vorgaben zu neuen Höhen machte es nicht. Von den Politikern wurde die Schelte der Richter überwiegend begrüßt.
Mir ist das wichtig, damit dieses Gesetz eine bessere Akzeptanz in der Bevölkerung bekommt. Viele sind davon betroffen und sie sollen ja nicht diskriminiert werden.
Diese Notwendigkeit der Anpassung hat allerdings finanziell keine so weitreichenden Auswirkungen, wie es ursprünglich befürchtet worden ist. Das bedeutet auch, dass das Ganze finanzierbar sein wird.
Das bedeutet aber auch, dass jetzt die Mindestlöhne kommen müssen, denn es kann ja nicht sein, dass man aus Arbeit weniger Einkommen hat als aus Arbeitslosenunterstützung.
Das waren einige Stimmen aus der Politik und am Telefon ist nun um 8.22 Uhr der sozialpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Markus Kurt. Guten Morgen, Herr Kurt.
Guten Morgen, Herr Spengler.
SPD und Grüne haben Hartz IV erfunden und zu verantworten.
Ja, man muss unumwunden zugeben, dass bei der Festsetzung der Regelsätze damals im Jahr 2003 schwere Fehler gemacht wurden und dafür kann man sich als Grüner nur entschuldigen.
Welcher Fehler war das denn vor allen Dingen?
Der Fehler bestand darin, dass wir kein transparentes, nachvollziehbares Verfahren etabliert haben. Genau das, was das Bundesverfassungsgericht ja jetzt auch bemängelt hat. Übrigens sind die Landesregierungen da genauso im Boot, denn das Verfahren der Festsetzung der Regelsätze beruht ja auf einer Rechtsverordnung, also nicht auf einem formellen Gesetzgebungsverfahren. Und an dieser Rechtsverordnung war das Parlament gar nicht beteiligt. Man muss ja unterscheiden zwischen der Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe und dem Prinzip der Hilfe aus einer Hand, was ich nach wie vor für sinnvoll und richtig halte, und den weiteren Fehlern.
Herr Kurt, ehe wir auf Details zu sprechen kommen, und ich verspreche, das tun wir noch, eine grundsätzliche Frage. Nirgendwo weltweit wird so viel Geld für soziale Gerechtigkeit ausgegeben wie bei uns mit einem so bescheidenen Ergebnis. Brauchen wir eigentlich eine grundlegende Reform des Sozialstaats? Oder reicht das jetzt nur, die Hartz-IV-Sätze neu zu berechnen?
Natürlich müssen wir überlegen, ob die sozialen Leistungen wirklich zielgenau bei denjenigen ankommen, die sie auch wirklich benötigen. Wenn wir davon sprechen, dass nirgendwo so viel für Soziales ausgegeben wird, dann werden da ja auch Dinge reingerechnet wie das Kindergeld, das ja Ärmeren wie Reicheren gleichermaßen zugutekommt, beziehungsweise bei den Reicheren über den Steuerfreibetrag sogar noch überproportional zugutekommt. Und daher müssen wir an bestimmten Punkten, wenn ich an Kindergrundsicherung denke, natürlich auch systematische Fragen stellen, ob wir das relativ große Verteilungsvolumen, was noch da ist im Sozialstaat, auch so ansetzen, dass es bei denjenigen ankommt, die es auch am dringendsten benötigen.
Also Sie hätten nichts gegen grundlegende Überlegungen. Kommen wir jetzt doch auf die Details. Die Regierung sagt, es sei offen, ob es jetzt zu einer Anhebung der Sätze komme.
Das muss man sich sehr genau angucken. Ich gehe im Gegensatz zu einigen Stimmen von der Regierung davon aus, dass es sehr wohl eine Erhöhung der Sätze wird geben müssen und auch davon, dass es nicht damit getan ist, die eine oder andere Sachleistung an Kinder abzugeben, wie Schulranzen. denn es liegen wirklich belastbare Fakten vor, dass diese Sätze auch vom finanziellen Volumen zu niedrig sind. Es gibt zum Beispiel den Familienbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2006, also aus Zeiten der Großen Koalition. Und dort wird mit Verweis auf ernährungswissenschaftliche Studien festgehalten, dass selbst bei äußerster Sparsamkeit nur bis zum 24. Tag eines Monats eine gesunde Ernährung in einer Familie sichergestellt werden kann. Und solche Fakten, die ja in Regierungsberichten standen, können wir nicht ignorieren.
Es geht nicht nur um Geld, sondern auch um Sachleistungen. Wo wären denn Sachleistungen besser?
Es wäre selbstverständlich im Bildungsbereich bei Kindern denkbar, dass wir dort eine allgemeine Grundausstattung mit Lern-, Schulmaterial, Schulbüchern als Sachleistung bieten. Man müsste aus meiner Sicht auch diskutieren über ein kostenloses Schulessen als Regelangebot, wobei natürlich da die Frage der Finanzierung sich auch wieder stellt. Also da wäre eine Sachleistung sinnvoll.
Müsste das Existenzminimum eigentlich in München oder Hamburg nicht höher sein als in Fulda zum Beispiel?
Nun, wir haben ja bei den Wohnkosten, den Kosten der Unterkunft, sehr wohl eine regionale Differenzierung. Wenn man darüber hinaus anfinge, mit Kaufkraftdifferenzierung zu arbeiten, würde das aus meiner Sicht sehr unübersichtlich werden letzten Endes. Allerdings haben bereits jetzt schon die Bundesländer vereinzelt die Möglichkeit, auch über den Mindestsatz hinaus Aufschläge zu gewähren. Aber ein allgemeines bundesweites Mindestniveau, was ist das soziokulturelle Existenzminimum, das muss in diesem Sozialstaat allein mit Verweis auf die Menschenwürde, auch hier wieder das Bundesverfassungsgericht sehr deutlich, muss also bundesweit gewährleistet sein.
Letzte Frage, Herr Kurt, wie kann man den Grundsatz garantieren, dass einer, der arbeitet, mehr haben muss als einer, der nicht arbeitet?
Das Wichtigste scheint mir, einen Mindestlohn wenigstens in einem unteren Bereich zu garantieren, sodass jemand mit eigener Arbeit immer noch mehr hat als jemand, der nicht arbeitet. Im Übrigen gibt es auch die Zuverdienstmöglichkeiten ja heute schon, die viele von denen viele Gebrauch machen. Also im Moment ist es so, jemand, der arbeitet, hat auf jeden Fall mehr als jemand, der ausschließlich von ALK II lebt.
Markus Kurt, sozialpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke, Herr Spengler.
Dass Sie, liebe Hörer, wie alle Gespräche in dieser Sendung im Internet unter dradio.de nachlesen können und auch nachhören können.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa Nummer 348. Der Staat braucht viel Geld, zum Beispiel für die Polizei und die Armee, für die Verwaltung und die Universitäten, aber den größten Anteil an den Staatsausgaben hat der Etat für Soziales, nämlich etwa 45%. Wenn die Bürger zu wenig Steuern zahlen, spart der Staat meist an Investitionen, zum Beispiel für ein neues Rathaus oder für bessere Infrastruktur. Für solche Ausgaben kann sich der Staat aber auch Geld leihen, denn Investitionen nützen auch den künftigen Generationen, die die Zinsen für die Staatsverschuldung bezahlen und das geliehene Geld irgendwann zurückzahlen müssen. In den 50er Jahren hatte Deutschland fast keine Schulden, aber allmählich überstiegen die Ausgaben die Einnahmen und dann kamen die Wirtschaftskrisen von 1973 und 1979, als die arabischen Staaten vereinbarten, weniger Erdöl zu fördern, um mehr Geld für ihr Erdöl zu bekommen, sodass der Erdölpreis sich vervielfachte und die Leute weniger Geld für anderes ausgeben konnten. Damals sanken die Steuereinnahmen und während eines Jahres hat sich der Staat 1979 zusätzlich zu den bereits vorhandenen Schulden von 378 Milliarden Mark noch weitere 35 Milliarden geliehen, so dass die Verschuldung in Euro gerechnet auf 211 Milliarden stieg. Dann kam am 1. Juli 1990 die Währungsunion mit der DDR. Obwohl man sich für die Mark der DDR viel weniger kaufen konnte als für die Mark der damaligen Bundesrepublik, konnte jeder DDR-Bürger bis zu 4.000 Mark 1:1 umtauschen und wer mehr gespart hatte, bekam für 2 Mark der DDR eine D-Mark. Außerdem wurden die Staatsschulden der DDR übernommen und nach der Vereinigung am 3. Oktober 1990 musste viel Geld ausgegeben werden, um die Wirtschaft in der ehemaligen DDR zu sanieren und die Infrastruktur zu verbessern, denn die Regierung der DDR hatte so wenig investiert, dass das Staatsvermögen nicht viel wert war. Dadurch ist die Staatsverschuldung bis Ende 2008 auf 1,6 Billionen Euro gestiegen. In dieser Summe sind auch die Schulden der Bundesländer, Städte und Gemeinden enthalten. Der Staatsbankrott der DDR war das Ergebnis jahrzehntelanger Misswirtschaft. Zu der großen Inflation von 1923 kam es, weil sich der Staat zu viel Geld hatte leihen müssen, um die Kosten des Ersten Weltkriegs zu bezahlen. Damals war das Geld schließlich fast nichts mehr wert und für eine Billion bekam man bei der Währungsumstellung nur noch eine Mark. Weniger drastisch war die Währungsreform nach dem Zweiten Weltkrieg. 1949 bekam jeder 60 D-Mark 1:1 und 6,50 Mark für je 100 Mark, die er gespart hatte. Bargeld wurde nur 10:1 abgewertet und die Staatsverschuldung in der alten Währung auch. Wenn ein Professor für Wirtschaftsgeschichte sagt, die Staatsanleihen wären nichts mehr wert gewesen, ist das ziemlich übertrieben. Ihr Wert sank auf ein Zehntel. Bei der staatlichen Buchführung stellt man meist nur Einnahmen und Ausgaben gegenüber und berechnet das Defizit, denn das staatliche Vermögen ist schwer zu berechnen. Aber in München hat man Bilanz gezogen, wie das Unternehmen tun. Da hat man festgestellt, dass das Vermögen der Stadt etwa 20 Milliarden Euro wert ist. Auf der anderen Seite der Bilanz stehen nicht nur die Schulden, sondern zum Beispiel auch Pensionszahlungen, zu denen sich die Stadt schon verpflichtet hat. Die Differenz von 9 Milliarden sind das rechnerische Eigenkapital. Das steigt durch Investitionen, zum Beispiel in Schulgebäude, und sinkt durch Abschreibungen, weil sich sowohl Gebäude als auch Straßen usw. abnutzen und mit der Zeit immer weniger wert sind. Für Pensionen, die man den Beamten nach Erreichen der Altersgrenze zahlen muss, und für Neubauten als Ersatz für zu alt gewordene Gebäude muss man Geld zurücklegen. Politiker neigen dazu, Ausgaben über eine höhere Staatsverschuldung zu finanzieren, weil ihre Wähler von diesen Ausgaben profitieren und die Belastung durch die Schulden auf die Zukunft verschoben wird. Damit diese Belastung nicht zu groß wird, soll die Neuverschuldung in Deutschland seit dem 1. August 2009 1,5% vom Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten, während die EU 3% erlaubt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 348. Danke.